Hallo liebe Freunde und willkommen zum ersten The Pod Magazin im Jahr 2024. Traditionell ist die erste Januar-Ausgabe des Magazins ja so eine Ausgabe, die wie eine dünne Suppe ausfällt. Also nicht allzu gehaltvoll, viel recht durchsichtige Brühe, denn der Januar ist genauso wie der Dezember ja eigentlich so ein Tote-Hose-Monat in der Spielebranche, wo einfach nichts sonderlich Interessantes passiert. Doch Pustekuchen, dieses Jahr gab es nicht mal eine sonderlich lange Weihnachtspause bei den Branchen-News. Bis kurz vor Heiligabend und gleich in der ersten Neujahrswoche, da hagelte es News. Da gab es Ransomware-Angriffe, gefolgt von riesigen Datenleaks. Da gab es wieder Entlassungen im großen Stil. Da gab es bizarre Entschuldigungen von Entwicklerseite bei den Spielern. Da gab es neue, harte Spielregeln für die Games-Branche in China und eine Millionenstrafe für Sony in Frankreich. Was für ein wilder Jahresauftakt und was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch jetzt. Viel Spaß bei dieser Sendung. Ransomware-Angriff auf Insomniac führt zu massivem Datenleak. Mitte Dezember gab es einen Ransomware-Angriff auf den US-Entwickler Insomniac Games. Der ist bekannt für die Ratchet & Clank-Spiele sowie die Spider-Man-Games der letzten Jahre. 2019 wurde das Studio von Sony gekauft und nun wurde es Opfer einer Art von Kriminalität, mit der sich viele andere Studios und Publisher inzwischen auskennen. Ich berichtete hier im Magazin ja bereits von ähnlichen Angriffen auf Capcom, auf CD Projekt Red oder Ubisoft und viele andere. Am 12. Dezember jedenfalls meldete die Ransomware-Gruppe Resida, dass man an eine große Menge interner Daten von Insomniac gelangt sei. Als Beweis wurden einige interne Dokumente gezeigt, die vom Wolverine-Spiel stammen, an dem Insomniac bekannterweise seit einer Weile arbeitet. Pikanterweise legte die Hackergruppe auch noch Scans persönlicher Daten von Mitarbeitern bei, um den Leak zu legitimieren, darunter eine Ausweiskopie von Yuri Lowenthal, der Peter Parker im letzten Spider-Man-Spiel seine Stimme lieh. 50 Bitcoin, damals umgerechnet 2 Millionen US-Dollar, verlangte die Ransomware-Gruppierung mindestens für den Datensatz im Rahmen einer Auktion. Insomniac hätte hierbei 7 Tage Zeit, sich daran zu beteiligen, um den Leak der Daten zu verhindern. Tja, und eine Woche später, am 19. Dezember dann, landeten 1,67 Terabytes an Daten, aufgeteilt auf 1,3 Millionen Dateien, als riesiger Datenleak im Netz. Laut Resida seien das fast alle Daten, die man beim Studio geklaut habe, minus der Daten, die man vorab verkauft habe. In einem Interview mit der australischen Website Cyber Daily beschreiben die Hacker ihren Angriff als rein finanziell motiviert und die Durchführung als relativ einfach. Nach nur 20 bis 25 Minuten nach dem Beginn des Angriffs auf das Netzwerk des Studios hätte die Crew bereits Domain-Administratorrechte gehabt, sich also den freien Zugriff auf das Intranet des Studios verschafft. Ransomware-Angriffe, um das hier nochmal kurz zu erklären, sind praktisch digitale Hacking-Angriffe auf Unternehmen, wo dann entweder Daten im großen Stil geklaut werden, wie in diesem Fall, oder im großen Stil verschlüsselt werden, sodass der interne Betrieb nicht mehr möglich ist und dann wird Lösegeld gefordert. Entweder dafür, dass man die Daten nicht veröffentlicht oder Lösegeld für einen Schlüssel, mit dem man seine Daten praktisch wieder brauchbar machen kann. Es ist üblich, in diesen Fällen kein Lösegeld zu zahlen. Mit solchen Verbrechern verhandelt man nicht. Das scheint auch Insomniac hier nicht getan zu haben. Und das Studio steht nun vor einer riesigen Misere. Zahlreiche Interna sind an die Öffentlichkeit geleakt. Darunter viele Spielszenen und Assets zum Wolverine-Spiel, freilich alles noch unfertig und reich an Platzhaltern. Aber dafür, dass das Spiel bislang nur in einem Teaser-Trailer angedeutet wurde, sind das dennoch heftige Spoiler. Und schlimmer noch, die gesamte Entwicklungsroadmap für die nächsten Jahre bis ins Jahr 2032 wird geleakt, samt zahlreicher bislang nicht angekündigter Spiele. Dazu gibt es zahlreiche Interna zu Arbeitsprozessen, zu Mitarbeiterdaten, zu Drittherstellern, die mit dem Studio zusammengearbeitet haben, zu anderen Sony-Studios und ihren Projekten, Infos über Budgets oder auch aufgegebene Projekte. Am 22. Dezember meldete sich das Studio dann öffentlich zu Wort auf der Ex-Twitter-Plattform. Zitat: Wir sind sowohl traurig als auch wütend über die jüngste Cyberattacke auf unser Studio und die emotionale Belastung, die sie für unser Team darstellt. Unser Fokus war die letzten Tage über komplett nach innen gerichtet, um uns gegenseitig zu unterstützen. Uns ist klar, dass die gestohlenen Daten persönliche Informationen enthalten, die unseren Mitarbeitern, Ex-Mitarbeitern und unabhängigen Dienstleistern gehören. Zitat Ende. Letztendlich gibt man sich, wie Logan, der Held von Wolverine, als zäh und widerstandsfähig und werde weitermachen wie geplant. Man bedanke sich beim Support der Fans und werde sich zu neuen Spielen äußern, wenn die Zeit reif ist. Naja, was sollen sie auch anders tun? Sie machen weiter wie bisher. Für interessierte Beobachter und auch die Spielepresse gibt es nun die heikle Frage, wie schon damals beim Rockstar Leak zu GTA 6, reinschauen oder nicht? Berichten oder nicht? Die Daten sind da draußen und längst haben sich interessierte Communities daran gemacht, sie zu sichten und auf die spannendsten Infos zu kondensieren. So funktioniert Fandom halt auch irgendwie. Wie schön, dass ich hier keine Reichweiten-News machen muss oder irgendwie in die Marvel-Marken investiert bin. Könnte mir also egal nicht sein, welche Kostüme im Wolverine-Spiel erkennbar sind oder wie da konkrete Spielmechaniken oder Storyfäden angelegt sind. Auch ist es mir reichlich Schnuppe, welche anderen Marvel-Marken das Studio unter Umständen zukünftig anpackt. Da finde ich es auch ganz gut, dass etwa die GameStar den Hackern keine Plattform bietet und die geleakten Infos in ihrer Berichterstattung, genau wie ich, nur umschreibt. Ein paar kleine Meta-Infos sind aber doch zu gut, um sie hier nicht zu nennen, denn im Leak verstecken sich auch Zahlen, die eher in Sonys PlayStation-Geschäft generell gehören und die der Konzern bislang einfach nicht veröffentlicht hat. Die First-Party-Titel, Nintendo macht das genauso, das ist praktisch Betriebsgeheimnis, wie viel die sich verkaufen. Und Verkaufszahlen zu den First-Party-Titeln für PlayStation, die fanden sich in diesen Leaks und zwar basierend auf Anfang 2022, also schon gut veraltet, aber immerhin. Ich will das jetzt auch nicht alles spoilern, aber ich bin doch hocherfreut, jetzt endlich meine Idee dafür zu haben, wie erfolgreich etwa From Softwares Bloodborne für die PS4 war. Mit etwa 7,5 Millionen verkauften Einheiten ist das ein wirklich ordentliches, aber nicht wahnsinnig beeindruckendes Ergebnis. Verständlich also, dass der Wunsch nach einer PC-Portierung, nach einem Remake oder zweiten Teil bislang unerfüllt blieb. Dark Souls 3 und insbesondere Elden Ring liefen dramatisch besser. Spannend sind auch andere Einblicke, etwa dass die 80 Millionen US-Dollar, die die Entwicklung von Insomniacs Ratchet & Clank Rift Apart gekostet hat, angesichts von nur 2,3 Millionen Verkäufen eher so ein Nullsummenspiel sein dürfte. Naja, dafür haben sie einen Launch-Titel hergestellt und das spätere PC-Release von diesem Spiel dürfte dann wahrscheinlich auch noch die Bilanz in Richtung Grün gedrückt haben. Und der Leak zeigt auch, wie wertvoll Insomniac für Sony ist. Ihr erstes Spider-Man ist das meistverkaufte First-Party-Spiel im aktuellen Sony-Katalog mit über 22 Millionen verkauften Einheiten. Na dann, hoffen wir, das Studio kann den Ransomware-Angriff gut verkraften und macht weiter Spiele auf dem bisherigen Niveau. Und angesichts der Tatsache, dass wir im Film- und TV-Bereich längst Peak Marvel erreicht haben, würde ich auch nicht davon ausgehen, dass die geleakte Roadmap bis 2032 in Stein gemeißelt ist. Es wäre schon cool, wenn das Studio nicht ausschließlich vor Marvel-Marken gespannt wird. Ich meine, die gute alte Shooterei Resistance, Fall of Man, die hatte was. Das war eine echt originelle Eigenproduktion von Insomniac. Leider ein bisschen in Vergessenheit geraten. Sowas in der Art gerne wieder. Aber ihr merkt schon, wir haben längst jeglichen Nachrichtenwert hinter uns gelassen. Also schnell zur nächsten Meldung. Spielemesse E3 abgesagt. Offiziell und für immer. Die Electronic Entertainment Expo, kurz E3, war seit 1995 eine Institution der Gamesbranche. Die Fachmesse für Gameshersteller und Industrieteilnehmer fand seitdem jedes Jahr im Sommer in Los Angeles statt. Oder halt auch zweimal im Nachbarort Santa Monica. Veranstaltet vom US-Branchenverband Entertainment Software Association, kurz ESA. Doch die letzte echte E3 ist schon einige Jahre her. 2019 fand sie statt und schon damals waren einige der größten Spielehersteller nicht mehr dabei. EA drehte längst sein eigenes Ding. Sony, Activision und Xbox waren dann 2019 schon nicht mehr mit Messeständen vor Ort. Und dann kam die Pandemie. Und die E3 als Messe wurde aufgeschoben. Sie wurde durch ein erfolgloses Digital-Event ersetzt und auch nach der Pandemie wollte sie so recht nicht mehr in Gang kommen. 2023 wurde sie kurzerhand aufgrund mangelnden Interesses abgesagt. Die ESA blieb jedoch bei seinen Beteuerungen wie jedes Jahr, dass die E3 in Zukunft wiederkommen würde. Nächstes Jahr ist es soweit. Doch endlich hört man auf, sich selbst und uns zu belügen. Die E3 ist vorbei. War einmal. Kommt nicht wieder. Ist Geschichte. Der CEO der ESA, Stanley Pierre-Louis, erklärt hierzu, Zitat, nach mehr als 2 Jahrzehnten, in denen sie ein Event veranstaltet hat, das als zentrales Showcase für die US- und globale Spieleindustrie diente, hat sich die ESA dazu entschlossen, die E3 zu einem Abschluss zu bringen. Wir wissen, dass die gesamte Industrie, Spieler und Creator jede Menge Leidenschaft für die E3 haben. Wir teilen diese Leidenschaft. Wir wissen, dass es schwer ist, Abschied von einem derart beliebten Event zu nehmen. Aber es ist die richtige Entscheidung angesichts der neuen Möglichkeiten, die unsere Industrie hat, um Fans und Partner zu erreichen. Zitat Ende. Und ja, das Internet ist sicher ein Grund fürs Ende der Fachmesse. Ein Grund ist aber sicherlich auch, dass ein E3-Auftritt immer schon mit Millionen Kosten für die größeren Aussteller verbunden war und dass die Veranstaltung ohnehin länger schon eine kleine Identitätskrise hatte. War das eine reine Fachmesse? Angesichts der Tatsache, dass nur Branchenteilnehmer und Presse hin durften, ja eigentlich ja. Doch 2017 experimentierte die ESA mit dem Verkauf von 15.000 Tickets für fachfremdes, also öffentliches Publikum. Gleichzeitig experimentierten große Spielehersteller mit eigenen Hausmessen und Fanveranstaltungen. Nintendo hielt 2012 seine letzte E3-Pressekonferenz ab und sendet seitdem unregelmäßige Nintendo Direct getaufte Werbevideos im Internet. Und das funktioniert und macht Schule. Sony und Microsoft folgten dem Vorbild seitdem und verzichten auf aufwendige Live-Shows im Rahmen der E3, die ohnehin schon seit langer Zeit etwas, naja, anachronistisch wirkten. Für wen waren diese Pressekonferenzen gedacht? Für Investoren? Denen dürften die paar PowerPoint-Präsentationen zu dünn gewesen sein. Spieler und Fans hingegen mussten oftmals lange, trockene Monologe zum Geschäft ertragen. Und warum Ubisoft immer wieder Live-Musik-Acts und Tanz auf die Bühne bringen musste, das weiß auch niemand so richtig. Wahrscheinlich, weil sie Franzosen sind. In keiner anderen Branche, außer vielleicht im Tech-Bereich, man denke jetzt an Apple, Tesla und Co., sind Pressekonferenzen zu einer derartigen Show mutiert. Kein Wunder, dass das irgendwann wie ein Soufflé in sich zusammengefallen ist. Die Spielehersteller jedenfalls kommunizieren längst auf direktem Weg mit ihrer Zielgruppe. Handel, andere Branchen und Spielehersteller finden auch ohne Fachmesse zueinander und die Zeiten sind eh längst vorbei, als auf der E3 noch der Best Buy-Chefeinkäufer seine Order fürs Jahr unterschrieben hat. Im Gegenteil, die große US-Einzelhandelskette Best Buy ist übrigens gerade dabei, physische Medien komplett aus dem Laden zu werfen. Passiert ist das bereits für Filme. DVDs und Blu-rays werden fortan nicht mehr angeboten und es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis Musik-CDs und Games folgen. Tja, und wir haben uns ja eh längst an einen Sommer ohne E3 gewöhnt, dafür an gehäufte Livestream-Spieleshows irgendwann im Juni versammelt rings um Jeff Keighleys Summer Games Show Dauerwerbesendung. Naja. Creative Assembly senkt nachträglich Preis für Total War Pharaoh. Eine ungewöhnliche Meldung gab es am 14. Dezember vom britischen Studio Creative Assembly, bekannt für die Total War Strategiespielreihe und zuletzt in den Medien, da dort lange Zeit und mit großem Aufwand der Service-Game-Shooter Hyenas in Arbeit war, bis der letztes Jahr kurzerhand von Sega aufgegeben wurde, obwohl er fast fertig war. Es folgten Entlassungen im großen Stil sowie Frust bei Entwicklern und Spielen. Und nun? Nun wirbt das Studio um das Verständnis und das Wohlwollen seiner Fans in einem einzigartigen Blogpost, der direkt mit einer Entschuldigung beginnt. Man habe in den letzten Monaten versagt, den Fans der Total War-Reihe das zu bieten, was sie verdienen und dass man das wieder gut machen wolle. Okay, an der Stelle mal hier von mir ein Geständnis. Ich habe abseits dieser Hyenas-Sache nicht wirklich viel davon mitbekommen, dass bei Creative Assembly irgendwas los war und dass es Drama gab. Und ich stecke auch nicht wirklich tief in diesem Total War-Fandom drin. Ich schaue hier also von draußen auf diese Meldung und wundere mich ein bisschen. Das ist aber durchaus interessant, deswegen erzähle ich es euch. Das Studio jedenfalls bezeichnet die Reihe als großes Schiff, das schwierig zu steuern sei und dass der ruhige und bestimmte Kurs der letzten Jahre heute mal ein paar schnelleren Reaktionen weichen müsse. Und das betrifft zwei Spiele. Zum einen Total War Warhammer 3, das 2022 erschienen ist. Hier entschuldigt man sich für den Zustand des letzten DLC Shadows of Change. Und man verspricht Käufern des Erweiterungspakets neue Inhalte und Verbesserungen in Form eines großen Gratis-Updates im Februar 2024. Der nächste DLC, Thrones of Decay, wird außerdem leicht nach hinten verschoben auf den April. Man wolle da sicher gehen, zuvor gemachte Fehler nicht zu wiederholen. Das Team unterstreicht, dass es den Titel weiter aktiv betreuen will. Okay, lief anscheinend in der letzten Zeit ein bisschen schlecht mit dem Support für dieses Spiel. Man will es wieder besser machen. Angesichts des Endes dieses Games-as-a-Service-Projekts Hyenas will Creative Assembly wahrscheinlich auch sicher gehen, dass es noch Fans hat, dass die Hauptkompetenz des Studios, die Total War-Reihe, halt auch die, der Geschäftstreiber bleibt. Und ich denke, da ist es wichtig, mit den Fans zu reden. Aber spannend sind ja hier insbesondere die Zugeständnisse bezüglich des jüngsten Total War-Spiels, Total War Pharaoh. Das kam nicht so richtig gut an, als es im Oktober 2023 erschien. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Die Steam-Reviews waren von Anfang an eher durchwachsen und die Entwickler machten angesichts dessen etwas, was ich so noch nie erlebt habe. Sie senken den Preis des Spiels nachträglich. also auch für bisherige Käufer. Die erhalten eine teilweise Rückerstattung des Kaufpreises, der von 60 auf 40 Euro gesenkt wurde. Das ist also weitaus mehr als nur ein Rabatt kurz nach Release. Das ist ein krasser Eingriff in den Vertrieb des Spiels. Außerdem wurden kurzerhand die zwei teureren Versionen des Spiels, ne, die Deluxe und die Dynasty Edition, man kennt das ja, diese Spezialversion mit ein paar Boni und dem Season Pass, die wurden komplett aus dem Verkauf genommen. Es gibt folglich nur noch die 40 Euro Basisversion für alle. Und das ist schon ziemlich krass, oder? Dass ein Studio nachträglich zugibt, okay, der Preis war zu hoch für das Gebotene, sorry, hier ist ein Teil eures Geldes zurück. Das ist, finde ich, total ungeheuerlich und berichtenswert. Dazu soll das nächste große Update in 2024 für Pharaoh, eigentlich war das als Bezahl-DLC geplant, nun als kostenloses Update erscheinen, während man darüber nachdenke, wie es mit dem Spiel weitergehen soll. Auch hier haben wir auf jeden Fall einen längeren Support geplant, so soll die Map des Spiels etwa langfristig noch größer werden und zwar gratis für alle Spieler. Der Blogpost schließt noch einmal mit einer Entschuldigung für gemachte Fehler und dem Versprechen, die Total War-Reihe in Zukunft mit vollem Fokus auf die Wünsche der Fans und die Community weiterzuentwickeln. Tja. Und ich staune, ich habe hier das Gefühl, irgendwie total saftiges Drama verpasst zu haben und stehe vor diesem Scherbenhaufen und einer großen Entschuldigung und frage mich schon ein bisschen, ob es sich gelohnt hätte, genauer auf Total War aufzupassen. Andererseits ist es überhaupt nicht meine Spielereihe. Ich könnte die Total War Community auf die Schnelle auch nicht verstehen und durchdringen. Die Reaktion der Entwickler hat aber allemal Schauwert, finde ich, und deswegen habe ich euch davon berichtet. Twitch, Discord und Unity. Massenentlassungen in Tech-Branche gehen weiter. Der Trend 2023 setzt sich fort. Auch das Jahr 2024 hat gleich in seinen ersten Wochen wieder mehrere Meldungen zu Entlassungen in der Tech-Branche zu bieten. So meldete der US-Grafik-Engine-Hersteller Unity, bekannt durch den Shitstorm um die Laufzeitgebühr für Games-Projekte im Herbst 2023 und später den Abgang des CEO John Riccitiello, dass man die Entlassung von 1.800 Angestellten plane. Das sind ein Viertel der Belegschaft. Diese Zahlen gehen aus einer Mitteilung des Unternehmens an die US-Börsenaufsicht SEC vom 8. Januar hervor. Die Maßnahme wird mit der Umstrukturierung und Neuausrichtung des Kerngeschäfts begründet. Am 9. Januar meldete dann Bloomberg, dass man bei Amazons Streaming-Plattform Twitch im großen Stil den Rotstift ansetzen werde. 500 Angestellte, etwa 35% der Belegschaft, würden dort ihren Job verlieren. Dem Stellenabbau bei Twitch ging der Abbau von hunderten Stellen bei Prime Video und MGM Studios voraus. Seit Ende 2022 hat der US-Konzern unfassbare 27.000 Personen entlassen. Und auch Discord entlässt Mitarbeiter. Gerade mal 8 Jahre alt ist die bei Gamern sehr beliebte Text- und Voice-Chat-Plattform, die in den letzten Jahren ein erstaunliches Wachstum hinter sich hat. Die Betreiber sammelten Millionen an Investorenkohle, bauten einen Userstamm von derzeit 153 monatlich aktiven Usern auf. Insgesamt sind über 500 Millionen Leute registriert. Sie erhielten Milliarden Angebote für den Aufkauf des Projekts, haben sich aber dagegen entschieden und stellten immer mehr Leute ein. Ende 2023 arbeiteten um die 1.000 Leute bei Discord. Und am 11. Januar meldete das Unternehmen, dass ca. 17% davon gehen müssen. 170 Jobs würden bei Discord gekürzt und das, nachdem man bereits im August 2023 etwa 4% der Stellen wegrationalisiert hat. Die große Wachstumsparty im Tech-Bereich ist also nach wie vor vorbei. Derzeit wird nachgerechnet, umstrukturiert, verkleinert und entlassen. Da dürften die Discord-Gründer inzwischen bedauern, die Übernahmeangebote im Jahr 2020 alle ausgeschlagen zu haben. Damals saß das Geld der Investoren noch locker und angeblich boten Microsoft und andere Konzerne Beiträge bis 10 Milliarden Dollar für Discord. Das hätte nun allerdings den Angestellten auch nichts genutzt. Die wären so oder so in 2024 von Entlassungen bedroht, denn die folgen bei so Firmenfusionen in der Regel rasch. So haben es lediglich die Discord-Gründer und die frühen Investoren verpasst, ihren goldenen Fallschirm abzuholen. Damit kann ich sehr gut leben. Ah, und wenn wir schon bei Konzernfusionen sind, eine ganz kurze, kleine, armselige Personalie, die ich ja auch noch erwähnen möchte. Am 20. Dezember verschickte Bobby Kotick, der Activision Blizzard King CEO und eine Galionsfigur für fragwürdiges Konzernchefverhalten, ein Memo an alle Mitarbeiter, nachdem er zum 29. Dezember seinen Posten im Konzern räumen würde, jetzt wo die Fusion mit Microsoft abgeschlossen ist. Der Abschiedsbrief ist mit Ingratitude, also in Dankbarkeit betitelt. Fällt schön schwülstig aus und keine Zeile daraus ist es wert, hier zitiert zu werden. Xbox-Chef Phil Spencer kündigte derweil ein paar organisatorische Änderungen bei Activision Blizzard King an. Das ist alles nichts Besonderes. De facto Chef wird jetzt Matt Booty, Microsofts Game, Content und Studios-Chef. An ihn berichten jetzt Vizepräsident Thomas Tippel, Blizzard-Chef Mike Barra und Activisions Publishing-Chef Rob Kostrich. Für das Gros der Activision-Angestellten soll sich laut Spencer zunächst gar nichts ändern. Naja, okay, bis auf die Entlassungen. Ich bin mir doch sehr sicher, dass es Entlassungen geben wird, bevor das Jahr rum ist. Das würde mich schwer überraschen, wenn es nicht so käme. China schränkt Ausgaben in Online-Games ein, Kurse von Tencent und NetEase stürzen ab. Eine hochspannende Nachricht gab es kurz vor Weihnachten aus China. Wie Reuters am 22. Dezember berichtete, haben an diesem Tag die örtlichen Regulierungsbehörden eine ganze Reihe neuer Regeln angekündigt, die darauf abzielen, Ausgaben in Online-Spielen zu regulieren. Das war freilich eine volle Breitseite auf die heimische Games-Branche, welche die neuen Regeln schlucken muss. Und die haben es in sich. Denn fortan soll es praktisch Obergrenzen fürs Geldausgeben in Online-Spielen geben. Außerdem werden Boni für das tägliche Login, das erste Einkaufen in Game-Shops oder das wiederholte Einkaufen verboten. Sprich, klassische Anreize zum häufigen Spielen und zum Geldausgeben werden unterbunden. Außerdem gibt es nun Obergrenzen für die Premium-Währungsguthaben, die ein Spieler für In-App-Käufe anhäufen können. Dazu sind Zufallsbelohnungen, also alles im Dunstkreis von Lootboxen, für minderjährige Spieler verboten und die dürfen auch nicht am spekulativen Handel mit In-Game-Items teilnehmen. Die Branche reagiert verhalten, so kommentierte Vigo Sang, Vizepräsident von Tencent Games, dass die Spielzeiten und die Ausgaben Minderjähriger ja eh schon auf einem Rekordtiefstwert seien. Das neue Regelwerk, für das die Initiatoren bis 22. Februar öffentliches Feedback annehmen, ändere den Status quo des Marktes nicht fundamental. Die Investoren in Games-Unternehmen sahen die Sache aber etwas kritischer und stießen an dem Tag die Aktien entsprechender Konzerne ab. Der Börsenkurs von Tencent schmierte an dem Tag bis zu 16% ab. NetEase traf es noch härter mit Kursverlusten bis 25%. Seitdem konnten sich die Kurse leicht erholen, eine gewisse Delle bleibt aber. Die Investoren sind skeptisch, ob der Wegfall der Wale das Geschäft mit Online-Games weiter so ertragreich macht. Denn die neuen Regeln verhindern praktisch, dass Einzelpersonen mit extrem tiefen Taschen und geringer Impulskontrolle eben extrem große Summen in ein Spiel stecken und damit signifikante Umsätze erzeugen. Diese sogenannten Wale. Die kann es zukünftig in China nicht mehr geben. Noch ist übrigens nicht klar, wie hoch die Ausgaben- und Guthabenlimits für Online-Spiele sein sollen. Hier hoffen und bangen Investoren und Games-Hersteller noch. Das scheint sich dann nach dieser Schlussfrist für Feedback am 22. Januar dann irgendwann zu klären. Neben der Peitsche packten die chinesischen Regulierer aber auch ein Zuckerbrot aus. Als kleine Wiedergutmachung würde man den zuletzt glazial langsamen Freigabeprozess für neue Spieler wieder deutlich beschleunigen. Innerhalb von maximal 60 Tagen wolle man zukünftig die Freigaben für Spielerelease auf dem chinesischen Markt bearbeiten. Am gleichen Tag gaben die Behörden gar noch 40 Spiele zum Verkauf frei als Zeichen des guten Willens. Wie Reuters berichtet, wuchs der Spielemarkt in China im Jahr 2023 wieder leicht um 13%, nachdem er infolge behördlichen Eingreifens im Jahr zuvor erstmals schrumpfte. Es scheint hier also das Ende eines längeren Prozesses in Sicht zu sein, in dem der chinesische Staat der heimischen Gamesbranche klare Regeln aufstellt, um die eigene Bevölkerung zwar an Games teilhaben zu lassen, aber eben nicht zu sehr. Hier wird das eigene Humankapital geschützt. Ich berichtete ja bereits, wie hier der Staat die, Zitat, Verweichlichung und Verweiblichung der Jugend verhindern will und Spielehersteller auch angehalten sind, patriotische Botschaften zu verbreiten. Den Teil halte ich für hart bedenklich und wir erinnern uns, es gibt längst ultrastrikte Regeln für minderjährige Spieler, die gerade mal 3 Stunden pro Woche zu festen Zeiten spielen können. Aber die Idee, Ausgaben für Online-Games zu deckeln, sowie Lootboxen und Itemhandel für Minderjährige komplett zu verbieten, das begrüße ich. Das darf gern Schule machen. Wird das nicht, ich weiß, darf es aber. Na gut, bei uns gab es da zuletzt auch ein ganz klein wenig was. Die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, die hat am 13. Dezember eine Expertenrunde veranstaltet mit dem Thema, Zitat, Lootboxen, simuliertes Online-Glücksspiel, Skin-Gambling, Battle-Passes. Games-Monetarisierung zwischen Gambling und Gaming. Zitat Ende. Da haben dann wohl allerlei Experten und Vertreter von verschiedenen Verbänden über die Risiken von In-Game-Monetarisierungsstrategien beraten und Workshops abgehalten. Das klingt ganz nett, aber wirkt im Vergleich zu China relativ zahnlos. Die Ergebnisse der Veranstaltung sollen nämlich, so eine Meldung der Bundeszentrale, in den Dialog mit relevanten Games-Anbietern einfließen. Oh, na dann ist ja gut. Frankreich. Wettbewerbshüter verdonnern Sony zu Millionenstrafe wegen PS4-Controller. Am 20. Dezember erklärte die Autorité de la Concurrence, ich habe das garantiert falsch ausgesprochen, es handelt sich um Frankreichs Wettbewerbsaufsichtsbehörde, dass Sony eine Strafe von 13,5 Millionen Euro zahlen muss, weil das Unternehmen mehr als 4 Jahre lang seine dominante Marktstellung missbraucht habe. um den Markt für PlayStation 4-Controller zu beeinflussen. So habe Sony im November 2015 mit einem Firmware-Update den Betrieb von Controllern anderer Hersteller eingeschränkt, angeblich um Fälschungen zu verhindern. Die Behörde sieht hier aber eine unverhältnismäßige Reaktion Sonys, da im gleichen Zug unlizenzierte Third-Party-Controller nach einem System-Update der Konsole funktionslos wurden. Außerdem wirft die Behörde dem Sony-Konzern ein undurchsichtiges Lizenzierungsregelwerk vor, das es in manchen Fällen den Herstellern unmöglich machte, funktionierende Hardware anzubieten, da hierfür besondere Lizenzen und ein Partnerprogramm nötig seien. Die Teilnahme daran sei nicht allen Herstellern angeboten worden. Für den binnen 4 Jahren entstandenen Schaden muss Sony nun 13.527.000 Euro zahlen. Die Strafe ist gleich an mehrere Sony-Konzernteile adressiert, und zwar an Sony Interactive Entertainment Europe, die das Lizenzierungsprogramm für Europa verantworten, an Sony Interactive Entertainment, die PS4-System-Updates verantworten, und an Sony Interactive Entertainment Frankreich, die die PS4-Controller in Frankreich vertrieben haben, und zur Sicherheit auch noch an die Sony-Gruppe, den japanischen Mutterkonzern. Wie gesagt, das betrifft lediglich einen Zeitraum von so circa 4 Jahren und betrifft spezifisch Sonys Verhalten während der PS4-Ära. Und naja, die Strafe dürfte Sony aus der Portokasse zahlen. Es bleibt aber spannend, ob Frankreichs Wettbewerbshüter hier langfristig eine Änderung erreichen und ob sie sich Xbox als nächstes vorknöpfen. Ich berichtete ja hier im Magazin erst kürzlich drüber, dass Microsoft unlizenziertes Zubehör mittels System-Update über Nacht unbrauchbar gemacht hat, aus Sicherheitsgründen. Ich glaube zwar leider nicht, dass es hier weitere Kreise ziehen wird und großartige Konsequenzen haben, aber es ist immer schön, wenn Wettbewerbshüter einem großen Konzern auf die Finger hauen. Und vielleicht beschäftigt sich ja auch mal die EU mit den großen Konsolen- und Spieleherstellern. Denn wer Apple USB-C anordnen kann, der kann sicher auch im Gamesmarkt neue Spielregeln etablieren. Naja, mal sehen, was die Zukunft bringt. Vielleicht lässt sich die EU ja ein bisschen von China inspirieren. In dem Fall fände ich das ja mal richtig gut. Gucken wir zuletzt auf die Release-Termine der kommenden 2 Wochen und auch ja, da kommt ja sogar ein bisschen was raus. Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr und los geht es am 18. Januar mit Prince of Persia The Lost Crown. Das ist kein neuer Hauptserienteil für die fast schon stillgelegte Ubisoft-Spielereihe, sondern ein Metroidvania-Spin-Off, in dem man nicht mal den titelgebenden Prinzen spielt, sondern Sargon. Teil einer Kämpfertruppe namens die Unsterblichen, der mit allerlei Drama und Verschwörungen verwickelt wird, und diese Suppe löffelt er dann springend, kletternd, dashend und kämpfend aus. Die Tests zum Spiel für alle Plattformen sind übrigens schon raus und ziehen ein sehr positives Fazit. Es mag also kein echtes Prince of Persia sein, aber allesamt ein gutes Spiel. Am 19. Januar erscheint dann The Last of Us Part 2, Remastered für die PS5. Und ja, das ist schon irgendwie schräg. Keine 3 Jahre nach dem PS4-Release bekommt das schonungslose Rache- und Survival-Abenteuer inmitten dieser Pilzsporen-Apokalypse ein Upgrade. Das kommt mit visuellen Verbesserungen daher, mit DualSense-Support, mit mehr Zugänglichkeitsoptionen, mit ein paar extra Levels, mit Audiokommentar der Entwickler sowie einem neuen Roguelite-Modus als Bonusspielweise. Ich weiß immer noch nicht, ob es das jetzt wirklich braucht. Vielleicht war ja dieses Remake geplant, damit man mit dieser Remastered-Version gleich noch irgendwie das Feuer anschürt, um parallel diesen lange geplanten Mehrspieler-Modus für The Last of Us 2 zu launchen. Aber der ist inzwischen offiziell beerdigt. Immerhin kostet das Upgrade für Besitzer der PS4-Version nur 10 Euro. Und wer das Spiel bislang noch nicht kennt, oh Junge, da habt ihr einen wilden Ritt vor euch. Haltet euch vor Spoilern fern, wenn es nicht schon passiert ist, und genießt dieses Abenteuer. Es ist super intensiv, es ist sehr erwachsen, es ist relativ schonungslos. Es war für mich nicht unbedingt Spaß, es zu spielen, aber es war echt ein Erlebnis. Ich sag euch, Spiele wie dieses gibt's nur selten. Am 23. Januar dann 2 Kleinigkeiten. Zum einen kommt das wirklich gelungene Schneideraum-Adventure Immortality dann auch auf PS5. Erschienen ist es Ende 22 für Xbox und PC. Und bis auf einen Stolperstein bei der Bedienung hat es mich damals voll in seinen Bann gezogen. Im Spiel klickt man sich durch Rohfilmschnipsel aus 3 verschiedenen, nie veröffentlichten Kinoproduktionen, alle mit derselben Hauptdarstellerin. Und während der Produktion gab es bereits allerlei Dramen und im Hintergrund verbirgt sich auch noch Ungeheuerliches. Game Designer Sam Barlow hat hier im großen Stil umgesetzt, was sein bekanntes Indie-Abenteuer Her Story angeleiert hat. Damals war das noch ganz innovativ, sich durch diese Video-Interview-Clips zu klicken. Das Sichten der Clips hat auch in diesem Fall echt was Voyeuristisches. Das Aufdröseln der Szenen der 3 Filme, das hat was Investigatives, sich dann Reim drum zu machen, was die Handlung dieser Filme ist, in welche Reihenfolge die Clips gehören. Und dann wäre da noch eine echt spannende Metaebene. Das gibt eine ganz große Empfehlung von mir, auch wenn das ganz klar Geschmackssache ist. Immortality wird nicht jeden abholen. Wer es mag, für den folgender essentieller Tipp: Vergesst nicht, wie man Frame für Frame vor- und zurückspielen kann. Das wird abgefragt. Wenn ihr es wie ich total vergessen habt irgendwann im Spielverlauf, dann entgehen euch wichtige Sachen. Mehr möchte ich nicht verraten. Und nun wäre da auch noch ein anderer Release am 23.01. Lil Guardsman. Also übersetzt kleiner Wachmann. Das Lil ist also eine Kurzform von Little geschrieben, L-I-L. Das ist ein Comedy-Adventure für PC und das sieht mit seinem Zeichentrick-Look total herzig und knuddelig aus. Und die Prämisse ist ebenfalls schön schräg. Ihr spielt Lil. Lil ist wackere 12 Jahre alt und ihr übernehmt für euren Vater die Nachtschicht als Torwächter in einer Fantasy-Metropole. Und ihr entscheidet, ob die über 100 einzigartigen Charaktere, die da um Einlass bitten, auch reingelassen werden. In Befragungen und mit allerlei Werkzeugen und mit allerlei Hinweisen und Warnungen im Hinterkopf müsst ihr dann folgenschwere Entscheidungen treffen. Und ja genau, das ist praktisch Papers, Please. Nur eben mit einer deutlich fröhlicheren Stimmung. Auf Steam gibt es übrigens auch eine Demo. Am 24. Januar dann geht Enshrouded für PC in den Early Access. Das ist eins dieser Fantasy-Survival-Spiele mit Crafting, mit Basenbau, mit Kampf- und Koop-Modus. Praktisch wie so ein Valheim, bloß eben mit viel detailreicherer Grafik und mehr Fokus auf Action und coole Animationen beim Kampfsystem. Entwickelt wird das von King Games in Frankfurt, bekannt etwa durch die Tunguska-Reihe, ne, Geheimakte. Und andere Spiele, die ich alle nicht mehr so gut kenne. Toi, 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 dass der Early Access Start gut gelingt, denn der ist für Spiele dieser Art wohl irgendwie essentiell. Ich glaube, es ist passiert eh nie, dass die irgendwann fertig werden. Die launchen im Early Access und sind dann erfolgreich oder nicht. Dann wäre noch der 26. Januar mit zwei Releases. Zum einen Tekken 8 für PC, PS5 und Xbox Series. Das ist Bandai Namcos neuester Teil der altgedienten Prügelspielreihe. Freilich mit allerlei Neuerungen, die ich aus Unwissenheit und Erfahrungsarmut mit dem Genre besser gar nicht erst versuche zu beschreiben. Es gibt da irgendwie ein neues... Ich versuche es nicht zu erklären. Laut dem Game Director Katsuhiro Harada soll es jedenfalls aggressives Vorgehen belohnen. Es gibt 32 spielbare Charaktere und naja, die verhauen sich. Und ihr könnt das selber steuern und Spiele dieser Art machen durchaus Spaß. Ebenfalls am 26. Januar erscheint Like a Dragon Infinite Wealth. Das ist der zweite Teil des runden Rollenspiel-Spin-Offs der Yakuza-Reihe. Wieder spielt ihr den Wuschelkopf Ichiban Kasuga, der mit seinen Freunden allerlei Abenteuer erlebt. So macht er sich unter anderem auf nach Honolulu, der Hauptstadt von Hawaii, um dort seine Mutter zu finden. Außerdem steht euch Yokohama als Schauplatz zur Verfügung. In bester Manier der Entwickler ist das freilich Recycling. Schon Yakuza 6 spielte da. Infinite Wealth dürfte mal wieder ein spielerisch sehr klassisches Runden Kampfsystem à la Dragon Quest bieten. Dazu halt jede Menge Nonsens und Albernheiten, unzählige Minispiele und Nebenaufgaben, kontrastiert durch eine dramatische und teils bierernste Story. Es ist halt im Geiste ein Yakuza-Spiel. Der neue Ableger soll übrigens noch viel größer und länger sein als der Vorgänger, hoffentlich ohne allzu krasse Progressionsmauern, die man nur mittels Grind durchbrechen kann. Kommt für Xbox, PlayStation und PC, auch für die älteren Konsolen. Und ich komme nun zum Ende der Sendung. Das war das erste Magazin 2024. Wie schön, dass ihr dabei gewesen seid und doppelt schön, dass ihr unser Projekt so fabelhaft unterstützt. Dafür ein ganz dickes Dankeschön. Wir hören uns dann in 2 Wochen bei der nächsten Folge wieder. Habt mir bis dahin eine schöne Zeit. Viel Spaß mit euren Games und anderen Hobbys, mit euren Menschen und Tieren, mit euren Gegenständen und Gedanken. Bleibt uns gewogen und hört bald mal wieder rein. Bis dann.